Bevor wir gemeinsam im Wort Gottes hineinschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Aber Vater, wir danken dir für diese heutige Morgen. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du eine wunderbare Botschaft für uns hast. Danke, Herr, dass wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Und Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir öffnen gemeinsam Lukas Kapitel 24. Lukas 24, wir befinden uns nach der Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus, ein längerer Weg. Und da lesen wir Vers 17 bis 19. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleophas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Dann lesen wir noch Vers 25 bis 27. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wie war ihre Reaktion, Vers 32? Sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Jesus öffnete die Schriften, diese zwei Jünger, auf dem Weg nach Emmaus. Es war ein langer Weg. Es ist immer noch eine Diskussion da, ja, wo lag Emmaus wirklich? Aber mehr als ungefähr 30 Kilometer von Jerusalem. Also 2, 3, 4, 5 Stunden Zeit hatten die. Und in dieser Zeit legte Jesus ihnen aus, anhand der Schriften, dass all dies, was mit ihm geschah, es musste doch alles so geschehen. Gott hat verheißen und es ist geschehen. Und in den nächsten 40 Minuten möchte ich probieren, vielleicht ein bisschen länger, probieren, diese Predigt mal anzugehen. Dies, was Jesus, diese beiden Jünger, auf dem Weg nach Emmaus, auf dem Weg gab. Wir können natürlich nicht alle Verse anschauen. Wir werden nur einen Bruchteil der Verse anschauen in Bezug auf dies, was vorher prophezeit wurde und die Erfüllung in und durch Jesus Christus. Aber wir wollen probieren, anhand vom Alten Testament, wir werden hauptsächlich im Alten Testament bleiben, zeigen, es musste alles so geschehen. Wenn ihr zum Beispiel in Israel mal seid und ihr habt eine Begegnung mit ein Jude in Israel, und ihr wollt ihm missionieren. Ihr wollt ihm dies groß machen, was rund um Jesus geschah. Dass Jesus der einzige wahre Erlöser ist. Dass es kein anderer Weg gibt zu Gott, dem Vater, als nur durch Jesus Christus. Dann tut ihr gut daran, es anhand vom Alten Testament zu machen. Und dann erst zum Neuen Testament zu gehen. Zu zeigen, es musste doch alles so geschehen. Das Heil kommt von den Juden und er kam durch Jesus Christus, der ein Jude war. Wir wollen anfangen mit dem Vers aus 1. Mose 3, Vers 15. Da, wo alles begann. 1. Mose 3, 15, wir sind nach dem Sündenfall und da lesen wir, wie Gott dem Teufel sagt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also Gott sagt dem Teufel: Es wird einer kommen, der dich, Satan, den Kopf zertreten wird. Aber du wirst in einem ständigen Kampf sein gegen der Erlöser. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Du wirst alles daran setzen, um ihn zu vernichten. Du wirst ihn aber nicht vernichten. Sondern er wird dir den Kopf zertreten. Und wichtig, da steht, zwischen dir und der Frau, also der, ich sage jetzt mal in meinen Worten, der auf übernatürliche Art und Weise kommen wird, durch eine Frau, ohne Mann. Er wird dir den Kopf zertreten. Und wir müssen sehen, dass beim Sündenfall geschieht etwas. Der Mensch, er versteckt sich. Der Mensch hat Angst vor Gott, weil da, was Sünde ist, erkennt der Mensch, ich kann vor Gott nicht bestehen. Gott ist heilig. Und der Mensch versteckt sich, und im Garten Eden, da wo der Mensch sich versteckt, sagt Gott in Vers 9 von 1. Mose 3, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Es ist Gott, der ständig der ruft und uns sucht. Mensch, wo bist du? Gott hat uns nicht allein gelassen. Gott hat sich nicht versteckt. Aber weil Gott heilig ist und in ihm keine Sünde ist, konnte Gott nicht mehr in der Gegenwart der Menschen sein. Und trotzdem sagt Gott, Mensch, wo bist du? Und so beginnt dieser Heilsplan Gottes, der vor Grundlegung der Welt schon festgesetzt wurde. Und Gott sagt nochmal, Vers 15, ja, es wird einer kommen. Die Prophezeiungen gehen weiter. Nochmal, wir können nur einen kleinen Teil dieser Prophezeiungen anschauen. Es begann 1. Mose 3, Vers 15. Und da, mehr als 2000 Jahre später, offenbart sich Gott ein Abraham. Und am Abraham sagt Gott in 1. Mose 12, Vers 3, das ist auch wichtig zu sehen, es ist Gott, der Abraham sucht. Es ist Gott, der sich Abraham offenbart. Es ist immer Gott, der Initiator ist. Und Vers 3 lesen wir, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also Gott sagt Abraham, eigentlich sollte man ab Vers 1 lesen, aber er hat ihm auserwählt, dass durch ihm eine große Volk entstehen wird und dass durch ihm schlussendlich ein Segen kommen wird für alle Nationen, für alle Geschlechter der Erde. Der Grund, dass wir heute Morgen da sitzen, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen, dass wir gemeinsam den Gott Abraham, Isaac und Jakob preisen, geht zurück auf 1. Mose 12, Vers 3. Dieser Segen, dieser verheißene Segen, durch dich soll ein Segen kommen für alle Geschlechter der Erde. Durch Abraham sehen wir aber auch dies, was sich später erfüllte, der Opfertod des Erlösers. Abraham, sein Leben wird mehrmals im Neuen Testament zitiert. Abraham hat uns prophetisch sehr viel zu sagen. Aber wir sehen in 1. Mose Kapitel 22 eine nicht so einfache Geschichte, wo tatsächlich Abraham seine einzige verheißene Sohn opfern muss. Eine Geschichte, die vielleicht menschlich gesehen sehr schwer einzuordnen ist. Aber durch diese Geschichte, durch dieses Ereignis, durch das Leben Abraham und der sogenannte Opferung Isaaks, zeigt Gott, was einmal geschehen wird. Ja, Isaak wurde ja nicht geopfert. Aber wir lesen Vers 8, 14 und 18. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Gott wird für ein Opfer sorgen. Warum Abraham dies sagte, war ja noch nicht klar, weil Abraham wusste ja gar nicht, was kommen wird. Aber es ist ein prophetischer Vers. Und Vers 14 lesen wir, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Ja, der Herr hat ja für ein Opfer gesorgt. Nicht seinen Sohn musste geopfert werden, nicht Isaak, sondern Gott sorgte für ein Opfer. Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Es ist erstaunlich, was Abraham da sagt. Es ist ein prophetischer Blick, weil wo befindet er sich? Auf die Gebirge Moria. Da, wo später auch den Tempel stand. Und da, wo Jahrtausend später den Sohn Gottes nicht verschont wurde. Also Abraham sagt prophetisch, Gott wird für ein Lamm sorgen. Er wird für den vollkommenen Lamm sorgen, der für uns alle sterben wird. Weil in Vers 18 lesen wir, und in deinen Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Wie ist dieser Segen auf uns gekommen? Durch dies, was mehr als 2000 Jahre dort auf der Gebirge Moria geschah. Wo Gottes Sohn nicht verschont wurde. Wo Gott seinen Sohn gab. Und dies lebte Abraham prophetisch. Und durch dieses Ereignis mit seinem Sohn zeigt Gott seinen Heilsplan. Ja, es wird einmal der vollkommene Lamm kommen. Der Lamm Gottes. Diese Verheißung an Abraham, der wird Isaac und Jakob auch verheißen. Diese Verheißung hat mit Nation zu tun, mit einem Land zu tun, aber vor allem dieser eine wichtige Punkt. Durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Diese Verheißung wird ein Isaac bestätigt, ein Jakob bestätigt. Und später durch Jakob, der auch Israel genannt wird, seine 12 Söhne. Und in 1. Mose Kapitel 49, Vers 10 haben wir diese wunderbare Verheißung, welche Jakob seine Söhne gibt. Und wo wir gesehen haben, wo Gott Abraham sagt, durch dich, ja Abraham, Isaac und Jakob, jetzt kommen 12 Söhne und von diesen 12 Söhnen wird ein Stamm auserwählt, dass durch diesen Stamm der zukünftige Segen kommen wird. Dieser Segen für alle Nationen. Vers 10, 1. Mose 49. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also dieser Stamm Juda wird auserwählt. Und was sagt er da? Da kommt ein Zepter, ein Herrscher, König. Und was steht da? Bis der Schiloh kommt. Dieser Schiloh ist ein Ausdruck, der Friede, der Ruhe bringen wird. Friede mit Gott. Der Schiloh kommen wird und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird der zukünftige König sein. Also nochmal Abraham, Isaac, Jakob. Vom Jakob Stamm Juda. Und diese Verheißungen gehen ja weiter. Und da kommen wir vom Stamm Juda. Wird das Haus David ausgewählt. Das Haus David, 2. Samuel, Kapitel 7. Da geht Gott ja, oder Gott schließt einen Bund mit David. Und er sagt folgendes, Vers 13 und 16, und ich lese noch Vers 12 dazu. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Oder befestigen in Ewigkeit. Vers 12 ist eine direkte Verheißung auf Salomo hin. Aber er sagt, dieses Königtum, der wird auf ewig bestehen. Das heißt, das Haus David wird nicht untergehen, bis der König kommen wird. Bis der Verheißene kommen wird. Und dein Haus, Vers 16, und dein Königtum soll vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Also er verheißt David, durch dich wird dann der Ewige kommen. Durch dich wird etwas entstehen, was ewig bestehen bleiben wird. Also ganz eine wichtige Verheißung. Ist eine Ergänzung zu der Verheißung, welche Gott an Abraham gab. Und so kommen wir zur nächsten Verheißung. Wie? Wie wird er kommen? Nochmal, wir sahen Abraham, Isaac, Jakob, Juda. Und jetzt haben wir das Hause Davids. Und dann kommt Jesaja. Jesaja ist ja, oder kein Prophet ist so messianisch wie Jesaja. Kein Prophet wird so oft im Neuen Testament zitiert wie Jesaja. Und Jesaja Kapitel 7, da haben wir diese so wichtige Prophezeiung in Bezug auf die Jungfrau. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einem Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Die Jungfrau. Schwester, was da steht, ist so wichtig. Das Wort Gottes wird leider auch unter uns Christen immer wieder in Frage gestellt. Immer wieder angegriffen. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott es wirklich so gemeint? Wir können es doch nicht wortwörtlich nehmen. Nein, dies ist Torheit. Wir sollten es wortwörtlich nehmen. Wir sollten es so nehmen, wie es steht, weil Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn da steht, siehe, die Jungfrau, dann wird gemeint, eine Jungfrau wird schwanger. Es soll ja ein Zeichen sein für das Hause Davids. Und eine junge Frau, die schwanger wird, ja, das ist noch plausibel, nicht? Aber eine Jungfrau, die noch keinen Mann erkannte, also eine Frau, die keinen Mann erkannte und schwanger wird, dies ist sehr wohl ein Zeichen Gottes. Und das ist wichtig. Da steht die Jungfrau. Diese die vom Hebräisch Ha'alma ist sehr wichtig. Gewisse Übersetzungen schreiben, siehe eine Jungfrau. Aber es sollte die Jungfrau sein. Warum? Weil es geht zurück auf 1. Mose 3, Vers 15. In 1. Mose 3, Vers 15 haben wir was gelesen? Dass durch die Frau wird jemand kommen. Und jetzt, wo diese Prophezeiung, wo Gott diese Prophezeiung durch Jesaja gab, da musste jeder Bibelkenner damals sagen, wow, jetzt wird es ergänzt, dies, was in 1. Mose 3, Vers 15 steht. Jetzt verstehe ich, wie es möglich ist. Natürlich auf Überart, aber auf nicht eine natürliche Art, sondern durch ein klares Zeichen Gottes. Und nochmal, Geschwister, Jungfrau. Es gibt keinen einzigen Grund, da zu übersetzen, junge Frau, sondern es muss Jungfrau stehen. Es gibt also gar keinen Zweifel vom Althebräischen her, dass es Jungfrau heißen sollte. Das Septuaginta, wo man das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische übersetzt, die übersetzen ins Griechische ganz klar Jungfrau. Die Übersetzung auch von gleicher Zeit ins Aramäische, Jungfrau. Das kam erst später hinein, im 3. Jahrhundert, wo man angefangen hat, dies anders zu übersetzen. Warum? Ein direkter Angriff gegen Gott. Ein direkter Angriff gegenüber Gottes Wahrheit. Es kann und es darf nicht so geschehen. Also verdreht man Gottes Wort. Siehe, die Jungfrau. Ja, wie wird er sein? Wir haben ja gelesen, 7 Vers 14, Immanuel. Er wird Immanuel sein. Nochmal dieser Vers. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Den Namen Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Jetzt kommt der eine oder andere und sagt, ja, aber Jesus hieß ja gar nicht Immanuel. Er hieß ja Jeshua. In Deutsch Jesus. Ja, das stimmt. Warum? Jesus hatte viele Namen. Das ist Art einer biblischen Sprache. Das sind Eigenschaften einer Person. Und somit, Jesus ist Jeshua, Erlöser. Er ist aber Immanuel auch. Gott mit uns. Und so zeigt Gott ganz klar durch Jesaja, 700 Jahre vor Christus, dass irgendwann wird ein Zeichen für das Haus Davids sein und es wird einer kommen durch eine Jungfrau. Und der Sohn, der sie gebären wird, wird Immanuel sein, Gott mit uns. Und das Wort hört da nicht auf. Wir haben Jesaja 9, Vers 5 dazu noch, wo es steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wir haben gesehen, er ist Immanuel, Gott mit uns. Und jetzt, wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede fürs Geschwister. Das sind Eigenschaften für wem? Für Gott und für Gott allein. Also der Kind, der uns gegeben wird, wird wer sein? Gott selbst. Gott wird Mensch. Gott der Sohn wird Mensch, Geschwister. Wir kommen jetzt zu Ostern und wir erinnern uns, was schlussendlich durch Jesus geschah. Aber wir müssen immer vor Auge haben, wer starb dort am Kreuz von Golgatha? Der Ewige, der Schöpfer aller Dinge, der Sohn Gottes, der starke Gott, der ewige Vater, der Friedefürst. Er hat für uns Friede geschaffen. Durch ihn ist der Weg zum Gott, dem Vater, offen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist doch faszinierend. 700 Jahre vor Christus wird dies so wunderbar prophezeit. Er wird kommen. Da müssen wir gar keinen Zweifel haben, wer damals vor 2000 Jahren kam. Es hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Es musste doch alles so geschehen. Ja, was sagt das Alte Testament weiter? Wir haben gesehen, wer er sein wird. Und dann, wo wird er zur Welt kommen? Da öffnen wir gemeinsam Micha Kapitel 5, Vers 1. In Micha 5, Vers 1, je nachdem, welche, wenn jemand eine englische oder eine spanische Bibel dabei hat, dann ist es auch Vers 2, je nachdem, ja. Und da lesen wir Folgendes. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ein faszinierender Vers, auch da. Was sagt uns dieser Vers? Und du, Bethlehem Ephrata, ja, wer kam aus Bethlehem? Das ist ja das Haus Davids. Aber Jesaja sagt schon in seiner Zeit, war Bethlehem ein unbedeutender Ort, ein Vorort von Jerusalem und das war es auch. Es wurde immer kleiner, hat jegliche Bedeutung verloren. Du bist zwar gering, aber aus dir wird dessen hervorgehen, der Herrscher über Israel. Und dann nochmal, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Nicht von Anfang her verheißen worden ist, sondern nein, er ist der Ewige. Da gibt es gar keinen Zweifel, wer damals zur Welt kam, Geschwister. Viele Christen diskutieren über die Göttlichkeit Jesu. Wir müssen nicht darüber diskutieren, es ist da schwarz auf weiß. Jegliche Diskussion wäre Verschwendung von Zeit. Wir müssen einfach dies wahrnehmen, was da steht. Wer kam damals in Bethlehem Ephrata? Der von Ewigkeit her gewesen ist. Und dieser Vers, auch die anderen Verse sind sehr wichtige Verse, auch nochmal in Bezug auf diese Diskussion. Diese missionarische Diskussion mit einem Jude, der Jesus noch nicht kennt. Ja, stellt diese Frage. 1. Mose 12, Vers 3, ein Segen für alle Nationen. Wie? Der Gegenüber wird wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. Ja, vielleicht sind wir so gut, dass alle davon leben, diese Segen leben dürfen. Aber ihr habt eine Antwort. Ihr geht weiter. Nochmal, diese aller Verse. Und dann kommt ihr irgendwann zu Micha 5, Vers 1. Und dieser Vers, ja, der ist kein einfacher Vers, weil, wer von euch war schon mal in Israel? Ja, wunderbar. Ist immer so wunderbar zu sehen, ja. Und jetzt machen wir noch andere Fragen. Wer war schon mal in Bethlehem? Das ist ein bisschen weniger, ja. Und warum kann man heute, konnte man lange Zeit nicht mehr so frei nach Bethlehem gehen? Weil es eine palästinensische Stadt ist heute. Vor der Staatsgründung waren da ungefähr 80% Christen, 20% Moslems. Heute ist es umgekehrt. Diese christliche Mehrheit ist verloren gegangen. Heute ist eine Mehrheit in dieser Stadt sind Moslem. Und da kommt diese berechtigte Frage, ja, kann heute dieser Vers noch sich noch erfüllen? Da wird jeder Jude sagen, nein, kein Fall, das kann nicht. Ja, geht nicht. Der Messias wird kein Palästinenser sein. Aus dem jüdischen Verständnis. Da kommt ihr, aha. In dem Fall hat sich das schon erfüllt. Ja, lass uns weitersehen. Wann sollte es geschehen? Ja, das Wort Gottes sagt uns nicht, wer kommen wird, wie er kommen wird, nur, sondern er sagt uns auch, wann der zukünftige Erlöser, Gesalbte kommen muss. Und da gehen wir zu Daniel Kapitel 9, Vers 26. Daniel 9, da geht es ja um die 70. Jahrwoche. Ich könnte jetzt da nicht in alle Details hineingehen. Aber Daniel sagt eins, und das ist wichtig zu sehen, Daniel prophezeit in einer Zeit, er wurde ja in der Gefangenschaft geführt, wo der Tempel noch stand. Es gab eine zweite Gefangenschaftsführung, und wo Hesekiel auch in die Gefangenschaft geführt wurde. Und eine dritte. Und im dritten Mal, wo die Babylonier Jerusalem angegriffen haben, haben sie auch die Stadt, also die Mauer und den Tempel zerstört. Also der Tempel stand nicht mehr. Und somit, in Daniel 9, Vers 26 prophezeit Daniel, dass der Stadt wieder aufgebaut wird und der Tempel auch wieder aufgebaut wird. Und das ist wichtig. Weil dieser Vers sagt uns Folgendes, ich möchte es vorlesen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Was sagt er da? Wenn wir den Vers vorher lesen, dann verstehen wir, dass wir am Ende der 69. Jahrwochen sind. Und dann wird eine Gesalbte ausgerottet. Gesalbte ist auch ein Begriff für den Messias, der Erlöser auch, ja. Und in diesem Kontext ganz klar, auf der zukünftige Erlöser, der kommen wird. Aber er wird ausgerottet, das heißt, er wird umgebracht werden. Wann? Vor einer Zeit, also in einer Zeit, wo die Stadt wieder aufgestellt wird. Und was noch? Die Stadt wird aufgestellt und das Heiligtum steht wieder. Der Tempel in Jerusalem steht wieder. Aber nachdem der Gesalbte ausgerottet und umgebracht wird, wird was geschehen? Was wird dort geschehen? Es wird einer kommen, der, also der Fürst, das sind die Römer, sie werden diese Stadt zerstören und das Heiligtum zerstören. Stadt und Heiligtum zerstören. Okay. Ja, wir machen weiter. Also was ist jetzt ganz klar? Was ist zerstört worden? Also was wird zerstört? Stadt? Tempel? Und wann wird der ausgerottet? Noch vor es zerstört wird. Also, vor unserem Kontext heute. 2000 Jahre nach der Zerstörung Jerusalem. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, wurde die Stadt zerstört, komplett zerstört, so wie es Jesus auch vorher prophezeit. Und was wird dort geschehen? Also erstmal Jesus prophezeit es. Und heute können wir zurückfragen, ja, wo ist der Gesalbte? Wir haben eine Antwort. Es musste alles so geschehen. Es ist schon geschehen durch Jesus Christus. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wir sahen wann. Also ganz klar nochmal, Geschwister. Es ist alles schon geschehen. Wir kommen, wie wird er sein? Wie wird der Zukünftige sein? Der Erlöser, der Gesalbte. Wie wird Immanuel sein? Und auch da, wir müssen sehen, diese Verse wurden vom Volk oft nicht ganz ernst genommen. Ja, sogar die Jünger haben es lange Zeit nicht verstanden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten es nicht verstehen. Was sie erwarteten, eine nationale Erlösung, eine König. Aber er kam anders. Und trotzdem, es wurde alles voraus prophezeit. Lass uns lesen, Jesaja 11, die Verse 1 und 2. Jesaja 11, die Verse 1 und 2, da lesen wir in Bezug auf Immanuel. Da steht ein sehr interessanter Vers. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und eine Schößling hervorbrechen aus seinem Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und des Verstands, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais. Geschwister, ich glaube, das haben wir schon mal durchgenommen bei uns in der Gemeinde. Aber es gibt einen Grund, warum es nicht steht aus dem Stumpf David, sondern aus dem Stumpf Isais. Dieser Ausdruck allgemein Stumpf ist immer wieder eine Rede in Bezug auf der Messias. Kommt auch in Zecharia vor, in verschiedenen anderen Stellen. Sehr interessant, es zu sehen. Aber jetzt da in diesem Kontext, aus dem Stumpf Isais. David wurde die Verheißungen gegeben, nicht sein Vater Isai. Aber was wird damit gesagt? Dass das Königshaus David, dieses herrliche Königshaus, wird seine Autorität und Kraft verlieren. Er wird nicht mehr so sein, wie man es von einem königlichen Haus erwartet. Sondern er wird in Bezug auf seine majestätische, seine Kraft, Autorität zurückgehen, wie zur Zeit noch vor der Zeit Davids. Das ist ein prophetischer Blick. Das Haus Davids wird nicht mehr dies sein, wie es als König war, sondern es wird ganz einfach in einfache Verhältnisse hineinkommen. Und aus diesem einfachen Verhältnis wird der Stumpf kommen. Aber wer wird er sein? Noch bei Vers 2. Es sind die sieben Geister Gottes, was wir auch in der Offenbarung sehen. Das Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn wird über ihm sein. Wir gehen weiter. Er wird verachtet sein. Wenn ein König kommt, würde man erwarten, dass jeder ihn zelebrieren wird. Aber nein, nicht beim Volk. Sie werden ihn verachten. Vers 2 und 3 von diesem faszinierenden Kapitel Jesaja 53. Da steht Folgendes. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Wir, da ist ein Bezug auf das Volk Israel. Vielleicht auch unter anderem hin bis zum letzten Abend, wo Jesus dann für uns starb. Alle haben ihn verlassen. Keiner ist bei ihm geblieben. Aber wenn wir so Bilder, eigentlich sollte man gar keine Bilder von Jesus machen, ja. Aber wenn man so in die gewisse Kirche hineingeht und man Bilder von Jesus sieht, je nach Kultur, wo man dann auch dieses Bild sieht, meistens 1,95 Meter, blond, ja, Bart und so weiter und so fort. Aber ich muss euch da enttäuschen, blond war er sicher nicht. Und was war er auch nicht? 1,95 Meter. Die Menschen damals waren ungefähr, ja, erschreckt bitte nicht, ungefähr 1,55 Meter bis 1,70 Meter groß. Ja, also die, wo ein bisschen kleiner bei unter uns sind, die waren da sehr in, ja. Okay? Aber 1,65 Meter plus minus, das war die normale Größe in der damaligen Zeit. Man weiß, wo die Römer gegen die Nordstämme kämpften. Die Nordstämme, die waren alle ein bisschen größer. Es kommt von unterschiedlichen Gründen, vielleicht genetisch, Nahrung und so weiter. Aber zurück zu Jesus. Er war einer vom Aussehen wie von vielen. Ja, er hatte eine Ausstrahlung wie kein anderer. Aber es gefiel die Menschen nicht. Sie wollten was anders sehen. Aber er kam als Mensch. Er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtgestalt an. Jesus war anders. Anders als erwartet. Anders als die Menschen es wollten. Ja, und nochmal, letzte Nacht in Gethsemane. Warum brauchte es ein Judas, der ihm verraten sollte? Wenn Jesus tatsächlich 1,90 Meter wäre und blond, dann hätte man von weiter sehen, ja, nimmt der Blonde da, ja, dann wisst ihr, wer er ist. Aber das war er nicht. Sondern es brauchte jemand, der im Kreis seiner Jünger ihn auch erkennen konnte. Und so kam Judas und mit einem Kuss hat er ihn verraten. Es braucht diese eine, der ihn verratet. Es gefiel ihnen nicht, weil er nicht aus Königshaus kam, aber aus königlichem Geschlecht. Es musste alles so geschehen. Jesaja 53, da können wir natürlich die ganze Kapitel jetzt lesen. Wir lesen ja, nächster Vers. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und da haben wir einen Blick auf dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Wir dachten, er hat es verdient. Er hat es nicht verdient und trotzdem nahm er es auf sich. Es musste alles so geschehen. Jesus war anders. Er war demütig. Und da kommen wir zum Palmsonntag. Heute ist ja Palmsonntag. Diese eine Woche vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung. Und da lesen wir in Zacharia 9, Vers 9. In Zacharia 9, Vers 9 lesen wir die Verse. Folgendes, diese so bekannte Verse. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Dieser Vers ist faszinierend. Auch da ist er ein Vers, wo man wiederum einen Jude stellen sollte. Wie wird sich es erfüllen? Wird der Messias heute mit einer Esel nach Jerusalem reiten? In Jerusalem hineinreiten? Werden ihn dann alle auf dem Weg vom Ölberg in Jerusalem hinein alle ihm loben und preisen? Dein König kommt auf einen Esel? Ja. Heute wird dieses Vers in Israel viel verspottet. Aber die meisten in Israel wissen gar nicht, dass es ja im Alten Testament steht, dass es so sich erfüllen muss. Aber viele in Israel spotten, ja, der christliche Messias da, der auf dem Esel kam. Aber nein, da steht es geschrieben, Zacharia 9, Vers 9. Und da kommen wir wieder zurück zu unserer Argumentation. Ja, wann musste es geschehen? Noch vor der Tempel zerstört wurde. Wer kam in Jerusalem hinein? Und da gehen wir jetzt zum Neuen Testament. Matthäus Kapitel 21, Vers 9. Matthäus 21, 9, Palmsonntag. Und dieses Ereignis, interessanterweise, kommt in alle vier Evangelien vor. Alle vier Evangelien verkündigen diese eine Ereignis. Da lesen wir Vers 9. Und die Volksmenge, die vorangang, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und er nimmt ja Bezug auf Zechariah, Vers 5. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reiten auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Er ist anders. Er kam anders. Es musste alles so geschehen. Ja, was rufen die Leute da? Diese Hosianna, Hosianna in der Höhe. Was ist dieser Ruf, Hosianna in der Höhe? Da gehen wir zurück zum Alten Testament, Psalm 118, Vers 22 bis 25. Psalm 118, da lesen wir: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Ach Herr, hilf! Das ist dieser Ausdruck: Hosianna! Hosianna! Es ist dieser Ruf, wo sie damals, wo sie Jesus sahen, vom Ölberg hinunterkommen, in Jerusalem hinein. Das Volk dort am Ölberg, die Pilgern dort, das war ja Pessach, die jubelten ihm. Aber was steht da in dieser so wichtigen prophetischen Vers im Psalm 118? Der Stein, den die Bauleuten verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Stein, Jesus. Also wo die Menschen da in Jerusalem dies ausgerufen haben: Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen. Hosianna, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten, was da geschieht. Sie haben sehr wohl verstanden, wir gehen zurück auf Psalm 118. Es ist die Erfüllung von Zechariah Kapitel 9. Aber da steht in Psalm etwas: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ja, lass uns mal sehen, was ist dieser Stein? Wir gehen zu Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte 4, die Verse 11 bis 12. Ja, Geschwister, heute machen wir ein bisschen Bibelfitness, ja. Okay, Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat und es ist faszinierend, wie sie sich verteidigen, wie sie immer wieder Bezug nehmen auf Gottes Wort. Und da lesen wir, was sagen sie? Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Was sagt Petrus da vor den Hohen Rat, vor die Schriftgelehrten und Pharisäer, vor die Elite des Volkes Israel? Der ihr verworfen habt, er ist der Stein. Und der Ausdruck Bauleute, das müssen wir verstehen, vom Judentum aus, vom Talmud her, die Bauleute, sie sagen selber, das sind die Schriftgelehrten. Wir würden heute sagen, das sind die heutigen Rabbiner. Vom Schriftgelehrten, vom pharisäischen Judentum hat sich das ja in das heutige rabbinische Judentum entwickelt. Und es prophezeit, sie werden ihn verwerfen. Nochmal, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, Petrus bestätigt es, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Geschwister, welch wunderbarer Vers. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keinen anderen Weg. Es musste ja alles so geschehen. Der Ewige ist gekommen. Immanuel war unter uns und heute wohnt in uns durch seinen Geist. Aber die Frage an uns alle ist: kann nicht in jeder einzelne Herz hineinschauen. Nein, ich kann nicht in ein Herz hineinschauen. Wie steht es um uns? Ist dies alles vielleicht eine Tradition? Ich bin wohl da im Gottesdienst aus Tradition, ich bin dabei. Wie sieht es in mir ganz tief drin aus? Glaube ich es? Es musste alles so geschehen. Verstehe ich es, was damals wirklich geschah? Oder vielleicht bin ich auch so wie die Bauleute. Ich erkenne wohl, die Bibel hat vielleicht ein bisschen recht, aber ich will nicht. Ich will meinen eigenen Weg gehen, will meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber es gibt keinen anderen Weg als nur durch Jesus Christus. Von Anfang an hat Gott verheißen, es wird so geschehen. Und so geschah es. Und ich freue mich auf den kommenden Osterzeit, wo wir uns als Gemeinde, als Geschwister im Glaube uns bewusst erinnern, Gott wurde Mensch. Gott nahm Knechtgestalt an. Und er ging den Weg hin zum Kreuz von Golgatha. Er ging diesen ganzen Weg bis hin zum Kreuz von Golgatha, um uns zu erretten. Die einen erkannten es eine Woche vor der Auferstehung, vor diesen Ereignissen. Sie erkannten, Hosanna, der da kommt, im Namen des Herrn. Er ist es. Er ist unser König. Er ist Ben David, Sohn Davids. Aber wo es soweit ist, war er allein. Er war allein. Er ging diesen Leidensweg alleine. Alle haben ihn verlassen, auch seine Jünger. Er ging diesen Weg um unsere aller Willen. Es musste doch alles so geschehen. Geschwister, wer denkt, muss glauben. Da steht's, es ist geschehen. Und wer glaubt, muss erkennen, es ist Gnade Gottes, der Gott mich offenbart hat. Ich bin ein Kind Gottes, allein durch Gnade. Es ist und musste alles so geschehen. Nochmal Vers 12. Und es ist keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Aber Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort, wo du uns gegeben hast. Herr, wir können nur staunen. Wir blicken zurück und wir sehen, wie von Anfang an, Herr, hast du uns Menschen gesucht. Von Anfang an hast du deinen Heilsplan durch dein Wort offenbart. Und wir sehen, wie wunderbar du es geplant hast. Wir sehen diese Erfüllung, wo du Abraham gesagt hast, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und wie lange Zeit nach Abraham hat sich dies erfüllt. Diese Verheißung hast du Isaac und Jakob bestätigt. Du hast im Haus Juda, das Haus David auserwählt. Und schlussendlich durch David kam der verheißene Erlöser. O Herr, du warst so anders. Und dafür danken wir dir. Danke, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast und den Weg hin zum Kreuz gegangen bist, damit wir verlorenen Menschen gerettet werden. Es war dein Suchen, Gott, Vater. Ja, du hast uns so sehr geliebt, dass du dein eingeborener Sohn gab, dein einziger Sohn gegeben hast, damit wir ewige Leben haben, wir, die wir an ihm glauben, an dir glauben, Herr. Ja, wir können einfach nur Danke sagen. Danke für all dies, was du für uns vollbracht hast. Und Herr, gib uns auch diese Kraft, Mut, diese Botschaft in aller Klarheit auch weiter zu proklamieren. Daran festhalten, weil es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden, als nur deinen Namen, Herr Jesus. Du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. O Herr, wir blicken zurück und sagen Danke. Wir blicken nach vorne und sagen Danke. Wir wissen, wir werden einmal ewig bei dir sein. Danke, Herr, dass du dein Wort erfüllst. Dein Wort kehrt nicht leer zurück. Dieser Lobpreis und Dank. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.